begrüßen alle Zahler und Zahlerinnen zur Folge 80 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft. Aufgenommen am 26. März von Leo Wittmann und Ralf Hersel. In dieser Folge geht es um den GNU-Taler und wie eine Bank diesen umsetzt. Leo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Interview.
Hallo Ralf, super vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hatte bereits vor 2 Jahren, das war ja im März 22, das Vergnügen mit Christian Grothoff und Florian Dold über das Projekt GNU-Taler zu sprechen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da sich aber in der Zwischenzeit viel getan hat, freue ich mich heute über unseren Gast, den Leo Wittmann, der uns ein Update aus der Sicht einer teilnehmenden Bank geben kann. Leo, bevor wir einsteigen, magst du kurz sagen, wer diese Bank ist, was die GLS Bank macht und was du dort machst?
Ja, absolut, total gerne. Also wir als GLS Bank sind eine Genossenschaftsbank aus Deutschland und wurden in Bochum vor mittlerweile ziemlich genau 50 Jahren gegründet, und zwar als erste sozialökologisch nachhaltige Bank. Das bedeutet einfach grundsätzlich, dass wir Kriterien der sozialökologischen Nachhaltigkeit unserem gesamten Bankgeschäft zugrunde legen. Und wir bieten eigentlich all das so an, was man von seiner Bank erwartet. Also Konten, Karten, Geldanlage, aber auch eben Finanzierungsangebot. Und das sozialökologisch Nachhaltige für uns heißt, dass wir Positiv- und Ausschlusskriterien eben all unseren Finanzierungs- und Anlageentscheidungen zugrunde legen. Das heißt, bei uns findet man finanzierte Projekte aus den Branchen der erneuerbaren Energien, des Wohnens, Soziales und Gesundheit. Und auf der anderen Seite haben wir eben ganz klare Ausschlusskriterien, wo wir sagen, da fließen keine Gelder von uns hin. Das sind dann zum Beispiel Energien aus fossilen Energieträgern oder Atomkraft, Waffen und Rüstungsgüter. Und diese Kriterien sind sehr transparent, also bei uns. Das einer der Leitlinien für uns, sodass eben unsere Kundinnen auch zum Beispiel bei der Eröffnung ihres Kontos festlegen können, in welche Branchen ihr Geld fließen soll. Und wir dann aber auch eben, wenn wir Finanzierungsentscheidungen treffen, all die Unternehmen, die von uns eine Finanzierung erhalten, öffentlich gemacht werden. Also dass da eben auch unsere Kundinnen nicht nur befähigt sind, in ihrer Mittelverwendung zu entscheiden, wo ihre Gelder hinfließen sollen, sondern eben auch nachvollziehen können, wo sie das denn tatsächlich dann hingetan sind. Und die abschließend ein paar Worte vielleicht zu mir. Genau, ich bin Leo, seit circa 5 Jahren schon bei der GLS Bank, davon 3 Jahre im Vorstandsstab Technische Innovation. Und so auf den Zeitpunkt ist auch so ungefähr mein erster Kontakt mit GNU-Taler zu datieren. Aber eben aktuell arbeite ich im Zahlungsverkehr und dort tatsächlich mit meiner gesamten Kapazität für das GLS-interne Projekt oder den GLS-internen Teil des NGI-Taler-Projektes und kümmere mich auch um noch ein Teilprojekt auf der europäischen Ebene von NGI-Taler.
Jetzt haben wir verschiedene Begriffe gehört, GNU-Taler und dann auch NGI-Taler-Projekt. Die GLS-Bank ist Teil des NGI-Taler-Konsortiums. Kannst du das erklären? Was hat es damit auf sich und warum macht die GLS-Bank dabei mit?
Absolut, dann nehmen wir uns doch die ersten 3 Buchstaben einmal vor. Genau, NGI steht für Next Generation Internet und ist eigentlich ein Förderprogramm der Europäischen Kommission unter Horizon Europe. Und das Ziel dieses Förderprogramms ist es, technologische Bausteine des Internets von morgen zu schaffen, zu finanzieren. Also mit dem Ziel, ein menschenzentriertes Internet zu schaffen, in dem die NutzerInnen die freie Wahl haben zwischen einer Reihe von Open-Source-Anwendungen. Und in diesem Kontext eben unter Next Generation Internet wird eben auch das NGI-Taler-Projekt finanziert. Mit dem Ziel, das wir uns gesetzt haben, also wir als GLS und unsere 10 weiteren PartnerInnen, eben für Menschen und Unternehmen mit Taler eine digitale und Privatsphäre wahrendes Bezahlverfahren anzubieten. Und die Frage, warum wir da als GLS-Bank mitmachen, ist, also wir beschäftigen uns nicht erst seit gestern mit dem ganzen Thema. Also der Erstkontakt reicht weit zurück. Die erste Auseinandersetzung, ernsthafte Auseinandersetzung, geht nach 2020. Da haben wir uns erstmalig in einem Vorprojekt angeschaut, was so ganz grundsätzlich technisch aufsichtsrechtliche Aspekte von Taler sind. Und als das Projekt dann oder die Fördergelder der Europäischen Kommission Anfang 2023 ausgeschrieben wurden, haben wir das zum Anlass genommen, nochmal mit unseren PartnerInnen vertieft in die Auseinandersetzung mit Taler starten zu wollen. Und der wichtigste Teil vielleicht auch deiner Frage war ja, warum wir als GLS-Bank da jetzt genau mitmachen. Und ich würde da vielleicht gerne einfach mit einem guten Satz starten wollen von Snowden aus 2015, der nämlich gesagt hat: The credit card payment system is one of the worst things that happened for the user in terms of being able to divorce their access from their identity. Also um das so auf Deutsch nochmal zu paraphrasieren, dass die Kreditkarte quasi das Schlimmste ist, was den NutzerInnen passiert ist, wenn es darum geht, eben den Zugang, damit dann vor allem der Zugang beim Bezahlen gemeint, zu trennen von der eigenen Identität. Das heißt, ich kann im digitalen Raum eben nur bezahlen, wenn ich meine Identität offenlege und mit dem zusehenden oder zunehmenden Austausch von Bargeld mit anderen Formen des Bezahlens eben auch da immer mehr die Möglichkeit verliere, Zugang zu erhalten, eben ohne meine Identität offenzulegen. Und wir als Bank setzen uns ja so ein bisschen auch dafür ein, dass unser Bankgeschäft eben, oder dass unsere Kundinnen selbstbestimmt ihrem Bankgeschäft sein können, selbstbestimmt mit ihrem Geld umgehen können. Und es ist uns eben auch ein Anliegen, dass sie das in den Formen tun können, in denen sie bezahlen. Und wenn wir da eben sehen, dass es da keine Lösung gibt, wir das schon so ein bisschen als jetzt Herausforderung und als Aufgabe unsererseits wahrnehmen, hier dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft eben selbstbestimmtes Handeln im Blick auf das Bezahlen weiterhin möglich ist, eben auch bei einer zurückgehenden Nutzung von Bargeld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen den Zugangspunkt, den wir dazu als GLS Bank haben.
Jetzt, du hast gesagt, in diesem Konsortium gibt es weitere, ich glaube, 10 Organisationen, die da mitmachen. Sind das auch alles Banken?
Nein, also wir sind tatsächlich sehr interdisziplinär aufgestellt. Das ist auch ein herausragendes Ziel von NGI Pipe, von NGI Thaler, da verschiedenste Partner mit verschiedensten Hintergründen zusammenzuführen. Also wir haben zum Beispiel die TU Eindhoven oder die BFH, die Berner Fachhochschule aus der Schweiz dabei. Das sind beides Universitäten. Wir haben aber auch dann nur noch eine andere Bank, Magnet Bank aus Ungarn. Wir haben aber auch NLNet aus den Niederlanden dabei. Oder Homo Digitalis aus Griechenland, um da jetzt einige zu nennen. Mhm.
Jetzt sollten wir vielleicht noch mal darauf eingehen, wie der GNU-Taler überhaupt funktioniert. Wir haben zwar bei uns schon viele Artikel darüber geschrieben und der Christian Grothoff hat das vor 2 Jahren erklärt. Ich denke aber, es ist für die Hörer und Hörerinnen gut, wenn du die Funktionsweise des GNU-Talers noch einmal erklären könntest.
Ja, absolut. Und das bringt ja auch so jeder seinen Blick mit und vielleicht ist der von uns Banken ja nochmal ein bisschen anders. Und dann Ergänzung zu der technischen Erklärung von Christian. Genau, also ich würde sagen, dass Taler ein offenes und mit freier Software ein mögliches Bezahlverfahren ist. Und im Grunde sich ziemlich einfach vorzustellen ist, und zwar wie klassische Guthabenkarten. Also Guthabenkarten oder Karten, mit denen ich mit Guthaben bezahlen kann. Nur, dass eben bei Taler die physische Guthabenkarte ersetzt ist durch eine digitale Wallet, die ich dann auf meinem Smartphone oder aber eben auf meinem Browser, auf meinem Computer habe. Und das ermöglicht mir dann eben über elektronisch gespeicherten monetären Wert, also das Guthaben, zu verfügen und dann bei Bezahlvorgängen, zum Beispiel bei HändlerInnen, zu nutzen, um dort Güter oder Leistungen zu bezahlen oder aber eben um Geld an FreundInnen zu schicken. Das ist so die ganz High-Level-Draufsicht vielleicht, wie Taler in wenigen Worten zu erklären ist, ohne die technischen Details schon absteigen zu müssen.
Mhm. Jetzt gibt es Fiat-Geld, es gibt Bitcoin, es gibt andere Kryptowährungen, es gibt den digitalen, oder man arbeitet am digitalen Euro. Warum braucht man dann den GNU-Taler?
Ja, genau, vielleicht einmal vorweg dazu gesagt, Taler ist ja grundsätzlich ein ganz einfaches Bezahlverfahren. Also ich habe Euro, die ich mit Taler am Point of Sale, also an der Ladentheke, im E-Commerce, im Webshop einsetze. Also von der eigentlichen Funktion eher vergleichbar ist so mit Bezahllösungen wie Giropay oder Twint aus der Schweiz oder aber PayPal und an der Stelle einfach weniger mit Bitcoin, die ja einen anderen Ansatz haben, weil sie einfach ihr eigenes Geld, eigenen Wertspeicher schaffen wollen. Und man könnte vielleicht sagen, dass der Vergleich da am ehesten anstellbar ist in der Frage, wie eben Kryptowährungen wie Bitcoin versuchen, digital Wert zu übertragen ohne Konto. Und das ist vielleicht die einzige Parallele auch zu Taler. Wir haben also quasi auch mit Taler ein Bezahlverfahren, das eben digitalen Wert überträgt, ohne Konten, ohne in der Transaktion selbst zu intermediieren zu haben. Aber technisch gesehen funktioniert dann GNU-Taler auch ganz anders. Also bei Bitcoin haben wir ja ein Distributed Ledger, also ein Zahlverfahren oder eben ohne Intermediär, wo Konsens durch hoch rechenintensive technische Operationen geschaffen wird. Und bei Qtada haben wir ja einen Intermediär, zum Beispiel dann eben eine betreibende Bank, die die Qtada anbietet. Wir also da wesentlich rechenarmer unterwegs sind und wir einfach andere Formen haben, in dem System Vertrauen zu schaffen in das Ganze. Die Abgrenzung zum digitalen Euro ist da vielleicht nochmal relevanter. Also der digitale Euro ist ja schon echt lange im Raum. Man liest ja immer mal wieder die Schlagzeilen in den Medien dazu oder aber auch Veröffentlichungen von der Zentralbank, von der EU-Kommission. Und es kommt auch immer mal Informationen raus, also was der digitale Euro jetzt genau sein soll, was sich wer darunter vorstellt. Aber im Grunde muss man sagen, dass das Ganze ein ziemliches Moving Target hat. Also es scheint so, wenn man den öffentlichen Diskurs darüber wahrnimmt, wenn man die Veröffentlichung dazu liest, nicht so ganz klar zu sein, wo der digitale Euro eigentlich genau hin möchte, was er erreichen soll, beziehungsweise was überhaupt noch nicht final entschieden wurde, ist, wie das Ganze technisch aussehen soll, wie das technisch umgesetzt werden soll, ob das jetzt dann doch mit Blockchain-Technologie funktioniert oder einfach auf klassische Verfahren aufbaut, beziehungsweise auch eine Frage, die noch nicht abgedeckt ist, wie sich eben der digitale Euro in die europäische Zahlungslandschaft eingliedert. Also man muss ja dann auch da bedenken, dass der digitale Euro, wenn er kommen soll, hunderte Millionen NutzerInnen haben soll, bei allen Händlern akzeptiert werden soll und das ein ziemlicher Aufwand ist, aber eben als Moving Target nicht ganz klar, in welcher Form das tatsächlich kommen soll. Und dann ist es auch eine Entwicklung mit den großen Playern des Status Quo. Also wenn wir schauen, mit wem die EZB den digitalen Euro verwendet, dann lesen wir da große Namen, die auch heute schon relevante Rollen haben in dem Processing von Kreditkarten. Und ein Punkt, der uns auch sehr relevant ist, man sieht echt wenig Zivilgesellschaft bei dem Ganzen. Also wir entscheiden gerade darüber, wie wir in Zukunft bezahlen wollen, wie wir uns zur Anonymität verhalten, wie wir in Zukunft bezahlen wollen, aber eben größtenteils bis auf ein paar Umfragen von der EZB mit wenig Zivilgesellschaft dabei. Und das ist auch das, wo wir sagen, wir hingegen wissen ziemlich genau, wie wir gerne in Zukunft bezahlen so wollen. Und zwar anonym mit dem Komfort, den uns das digitale Bezahlen sicher dann doch bringt. Also die Chancen dahingehend nutzen, aber konsequent uns eben für Selbstbestimmung einzusetzen. Das ist auch der Punkt, wo wir dann auch verschiedenste Gruppen in die Entwicklung einbinden. Ich hatte das ja gerade schon gesagt, wer alles mit dabei ist, das liest sich relativ divers. Wir haben die zivilgesellschaftlichen Akteure wie Homo Digitalis, die sich für digitale Menschenrechte einsetzen, aber eben auch Universitäten, die ja auch eine ganz eigene Öffentlichkeit mitbringen und auch mal ganz eigene gesellschaftliche Fragen bearbeiten und eben aus dem ganz interdisziplinären Kreis heraus die Frage des Bezahlens lösen wollen. Deswegen würde ich vielleicht so als das Ganze abzurunden, als Fazit nochmal sagen, dass wir ja mit Thaler eine faire digitale Bezahlmöglichkeit schaffen, die anonym ist und eben komfortabel und dass das schon sich sehr differenziert von A zum einen Bitcoin, die man ja nicht so richtig als Bezahlverfahren benennen kann, oder eben den digitalen Euro, der mit seinem sich verändernden Ziel noch nicht ganz genau weiß, was er sein möchte und wann er das sein möchte.
Wenn die Ziele beim digitalen Euro sich verändern und die technische Umsetzung noch gar nicht klar ist, wäre denn der Qtada eine mögliche technische Umsetzung des digitalen Euros?
Ja, absolut. Das ist eine Rückmeldung, die wir relativ häufig bekommen, wenn der digitale Euro doch noch nach seiner Mission sucht, warum dann nicht Qtada nutzen. Und das ist tatsächlich so. Also Qtada kann man ja als Lösung für verschiedene Zwecke in den Einsatz bringen. Zum einen wäre das durch Geschäftsbankenbetreiber, wie wir uns das ja eben jetzt vornehmen, in dem NDI-Thaler-Projekt. Aber genau richtig, auch die EZB könnte sagen, Qtada scheint uns die richtige Lösung zu sein, digitales Zentralbankgeld auch in Zukunft zum Einsatz zu bringen und Qtada tatsächlich nutzen, ja.
Wie muss man das sich aus Kundensicht vorstellen? Also ich gehe dann zum Beispiel zur GLS-Bank und sage, ich möchte zukünftig mit meine Currywurst mit Qtada bezahlen. Ja. Was passiert dann?
Genau, also es ist ja so, dass es grundsätzlich drei Anwendungen gibt, drei grobe Anwendungen, Systembestandteile gibt, um Qtada zu bezahlen. Das ist einmal das, was wir als Bank betreiben, um das System in Betrieb nehmen zu können. Es gibt aber dann ja auch die digitale Geldbörse, also das, wo eben die Kundinnen dann das herausgegebene E-Geld verwahren, eben ähnlich einer Debit- und Prepaid- oder einer Prepaid-Karte, in dem eben dann als quasi digitales Pendant zum Portemonnaie, anstatt Scheine eben Geld, Münzen, kryptografisch signiert enthalten sind. Und dann gibt es ja auch noch zuletzt die Anwendung für die Händler, die dann darüber eben ihre Zahlung erhalten können, beziehungsweise ihre Umsätze verwalten. Und ich würde da vielleicht an der Stelle gar nicht differenzieren wollen zwischen GLS-Kundinnen und Kundinnen anderer Banken. Das ist da erstmal ein Stück weit agnostisch. Es würde für die Kundinnen so starten, dass sie sich eben eine Wallet herunterladen. Das wäre dann zum Beispiel in den gängigen App-Stores oder aber eben im Browser für den Laptop. Die Wallet runterladen und dann eine Bank auswählen, die das Ganze anbietet. Also dann zum Beispiel die GLS Bank. Und dann würde man einmal die Terms of Service, die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren und dann zum Beispiel spezifizieren, ich würde jetzt gerne 40 Euro in meine Wallet herunterladen. Und die Wallet generiert mir dann eine Kennung und diese Kennung gebe ich dann als Überweisungsbetreff an, wenn ich eben diesen Geldbetrag an ein Referenzkonto überweise, das eben bei der Bank liegt, die mir das Ganze als eben anbietet. Und wenn ich das getan habe, dann generiert die Exchange oder die Bank eben das Guthaben, das ich dann abheben kann von meiner Wallet. Und wenn ich das aus meiner Wallet heraus getan habe, dann eben mit meiner Wallet frei verfügen kann über das Guthaben. Und das nimmt dann die Form an, wie bei jedem anderen Bezahlverfahren. Ich gehe in den Webshop von meinem E-Commerce-Händler und gehe den Checkout-Prozess zu Ende. Und am Ende bekomme ich dann zum Beispiel einen Button, auf den ich drücke und meine Wallet im Browser öffnet sich. Ich kann den Bezahlvorgang abschließen. Oder aber ich bekomme einen QR-Code, den ich dann mit meiner Wallet-Applikation auf dem Telefon abfotografiere und bezahle. Genau, das ist so das, wie man sich das vorstellen muss. Und ich hatte gesagt, da unterscheiden wir eigentlich nicht zwischen GLS-Kundinnen und Kunden anderer Banken. Das ist so, dass wir da eigentlich das Ziel setzen auf eine breite Nutzerinnenschaft und genau, da eben agnostisch vorgehen.
Jetzt gibt es eben dieses NGI-Taler-Projekt. Auf welchen Zeitraum ist das ausgelegt und wo steht das Projekt oder wo steht ihr da mittlerweile?
Ja, das Projekt ist insgesamt auf 3 Jahre angesetzt und da das Ganze erst im Dezember letzten Jahres losgegangen ist, stehen wir da relativ gesagt noch am Anfang. Und genau, es ist ja so, dass Banken an sich, wenn man auf die blickt, solche Bezahlverfahren nicht einfach so in den Betrieb nehmen können, sondern eben sicher gegangen werden muss, das Ganze aufsichtsrechtlich gewissen Anforderungen entspricht. Und das ist tatsächlich jetzt, wenn man auf die Phasen blickt, wie das Ganze so fortschreiten wird, die nächsten Jahre, das Projekt oder die nächsten Monate vielmehr, das ist unsere Aufgabe, das zu lösen, da eben für eine aufsichtsrechtlich gute Grundlage zu sorgen, Teil als Angebot formulieren zu können. Und mit dem Ziel dann, jetzt noch nicht übermorgen, aber doch zumindest eben Ende diesen Jahres, ersten NutzerInnen Zugang zu ermöglichen zu Taler und dann eben in 2025, nächstes Jahr, den NutzerInnenkreis sukzessive zu erweitern und dann auch den Blick auf die zweite Jahreshälfte das Ganze dann einer breiteren Öffentlichkeit anbieten wollen. Und genau, ja.
Das heißt, Zielgruppen kann man gar nicht klar definieren. Das wären einfach alle Kunden und Kundinnen oder Partner der Teilnehmenden, die Sie jetzt auch schon haben. Oder kann man das doch einteilen? Gibt es spezielle Zielgruppen, die angesprochen werden sollen?
Genau, also es ist ja so, dass die Art und Weise, wie wir bezahlen und Digitalisierung dessen erstmal grundsätzlich alle betrifft. Und so würde ich auch eigentlich grundsätzlich sagen, dass die Zielgruppe eigentlich alle sind, die heute schon eine Kreditkarte und eine Girokarte in der Tasche haben. Und darüber hinaus wir natürlich schon sehr genau wirtschaftliche Anwendungsfälle sehen und in den Blick nehmen, die wir zuallererst vorantreiben wollen. Das sind zum Beispiel eben Unternehmen aus dem Verlagswesen, Buchverlage, freie JournalistInnen, die eben mit Taler und den Micropayments, die das Ganze abbilden kann, eben eine Möglichkeit bekommen, nochmal nachhaltiger ihre Geschäftsmodelle zu finanzieren. Wir haben aber auch uns das Ziel gesetzt, im E-Health-Sektor Taler als Bezahloption zu platzieren, weil eben, das ist, glaube ich, relativ offensichtlich, hier nochmal die Privatsphäre besonders wichtig ist, die NutzerInnen auch besonders vulnerabel sind. Aber, und das ist vielleicht auch dann nochmal im Blick auf den GNU-Teil von GNU-Taler interessant, eben auch Taler ausrollen wollen als Möglichkeit zur Spende und Finanzierung von freien und Open-Source-Software-Projekten, dass die eben auch mit Taler eine Möglichkeit haben, sich kostengünstig über zum Beispiel kleine Spenden oder Zuwendungen zu finanzieren. Und
Stichwort Privatsphäre, da fällt mir noch ein, wenn ich das recht in Erinnerung habe, dann wird unterschieden zwischen anonymen Zahlungen von Seiten des Kunden, also der zahlenden Person und keiner Anonymität auf Seite der empfangenden Person. Ist das richtig?
Ja, genau, das ist ein total, total relevanter Punkt. Also wir nennen das asynchrone Anonymität, bedeutet das eben, wenn man Geld ausgibt, wenn man über sein Guthaben verfügt, dass man dann eben anonym ist, dass weder die Bank weiß, noch die HändlerInnen wissen, bei denen ich bezahle, wer ich bin. Aber HändlerInnen haben eben absolute Einkommenstransparenz. Das heißt, dass wenn ich eben als Händler einen Umsatz mache über das Thaler Verfahren, dann sind meine Umsätze eben klar transparent. Das hat verschiedene offensichtliche Gründe. Zum einen ist es so, dass wir ja gesamtgesellschaftlich uns wünschen, dass eben HändlerInnen oder Geschäftstreibende ihre Steuern zahlen, dass das einmal eben klar ist. Aber auch als Bank, wir einfach die Sorgfaltspflicht haben, sicherzustellen, dass da keine unerlaubten Geschäftsmodelle über Thaler abgewickelt werden, sodass wir da eben auch über diese asymmetrische Anonymität dem Rechnung tragen.
Gab es denn bisher innerhalb dieses Projektes spezielle Herausforderungen oder stehen spezielle Herausforderungen an, die jetzt schon sichtbar sind?
Grundsätzlich würde ich da eigentlich sagen, dass wir mit Thaler was machen, was bis jetzt so noch nicht umgesetzt wurde. Also mit der absoluten Anonymität im Bezahlvorgang einfach gewisse Grenzen verschieben oder einfach gewisses möglich machen, das bis jetzt eben so am Markt noch nicht im Einsatz ist oder einfach noch nicht genutzt wird. Und das heißt, wir einfach da schauen müssen, dass wir das entsprechend umgesetzt bekommen, was ich dann eher so als die Aufgabe der Banken beschreiben würde, da eben zu sorgen, dass Thaler in dem entsprechenden aufsichtsrechtlichen Rahmen vernünftig Abbildung findet. Und ansonsten ist es ja vielleicht in das Umfeld des Projektes blickend ja auch so, dass sich mit dem digitalen Euro auch nochmal da die Landschaft in den nächsten Jahren stark verändern wird. Und je nachdem, wie der digitale Euro ausgestaltet wird, beziehungsweise auch mit welchen rechtlichen, aufsichtsrechtlichen Veränderungen das nochmal einhergeht, auch da sich vielleicht nochmal Herausforderungen ergeben. Ansonsten sind wir mit der Sache eigentlich schon sicher und würden sagen, die größte Herausforderung ist dann tatsächlich, den Kundinnen eine gut funktionierende Lösung zu ermöglichen, die dann eben auch entsprechend angenommen wird. Also dafür zu sorgen, dass Thaler eben nicht nur theoretisch eine gute Option bleibt, sondern tatsächlich dann auch in der Praxis in die Wirkung kommt.
Ja, da kann man euch und dem Konsortium eigentlich nur die Daumen drücken, dass das weiterhin so gut läuft und dann auch in der Breite einmal ankommen wird. Leo, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Informationen. Ich hoffe, den Hörern und Hörerinnen hat es auch gefallen, denn das war auch schon Folge 80 von Captnitz Wednesday. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Bitte gebt Feedback. Am besten schreibt ihr in die Kommentare unter diesem Shownotes-Artikel. Dann können die anderen es auch lesen. Dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche und wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Leo, dir wünsche ich auch eine gute Zeit und noch einmal herzlichen Dank.
Danke dir, dir ebenso. Auf Wiedersehen.